Wir haben bei uns immer noch den ehemaligen Mr. Glückskette, der Roland Chanre. 30 Jahre hat er sich bei der Glückskette für Frieden eingesetzt und Spenden gesammelt für Länder, wo es nicht so gut geht. Was gibt euch den Antrieb, euch so für den Frieden einzusetzen?
Ja, vielleicht hat das halt auch schon ein bisschen mit meiner Erziehung zu tun. Wir waren eigentlich eine Familie in einer Zeit, wo es nicht besonders gut gegangen ist. Ich habe sehr früh meine Eltern verloren, habe selber müssen mich durchsetzen und auch durchhangeln zum Teil. Also meine ganze Ausbildung habe ich weitgehend selber finanziert. Ich bin mit dem Stewardess-Dienst in den Zügen Bier und Sandwich verkaufen und habe die Nacht durchgeholfen, Zeitungen korrigieren. Am liebsten am Sonntagabend, weil da hat es einen Sonntagszuschlag plus vom 10 Jahr Nachtzuschlag gegeben. Da hat der meisten rausgeschaut dabei. Nein, also von der her, glaube ich, ist meine Jugend und meine Zeit als junger Erwachsener ist so ein bisschen, ja, ist etwas, was ich mir müssen lernen, durchsetzen und schauen. Und dort habe ich natürlich relativ viele Sachen auch erfahren und ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht so gerecht oder das finde ich nicht so gut und so. Also ich würde sagen, das hat vielleicht ein Stück mit dem Charakter zu tun, wo man bekommen hat, auch irgendwo in den Genen, plus was meine Eltern in früheren Jahren mir auch beigebracht haben, plus das, was ich nachher selber erlebt habe, ist auch eine Summe von all dem ein bisschen.
Wie sind Sie denn näher zur Glückskette gekommen?
Ich war ja Radiojournalist ein Leben lang, aber bin immer noch Journalist. Und der Journalist, der tut über etwas berichten. Er probiert es nachher auf den Punkt zu bringen, also das Verdichten auf den Punkt zu bringen. Das ist auch die Aufgabe des Journalisten, dass man merkt, um was es geht. Manchmal, je nach Medium, am Radio weniger, aber in den Zeitungen tut man das nachher kommentieren. Das sind so drei Dimensionen vom Journalismus. Und nachher lässt man die Leute meistens sein. Ob sie es dann verstanden, begriffen haben oder nicht, ob sie es bewegt oder nicht. Man sieht der Tagesschau am Abend irgendwie, wie einer geköpft wird. Das heisst, sie zeigen zwar nicht direkt, aber man weiss, um was es geht. Und dann anschliessend kommt die Werbung mit Hundefutter, oder? Und dann irgendwo lässt man eben effektiv so ein bisschen allein. Und ich habe gedacht, als Journalist, als Kommunikator, muss es doch eine Möglichkeit geben, aus dieser Betroffenheit von Leuten, noch irgendetwas mehr zu machen, eben solidarisch zu werden. Und Glückskette ist ein Sammelsystem, das zur Radio Fernsehen gehört. Das ist die SRG, das ist eine Stiftung von der SRG. Und ich habe mich dort nicht aufgedrängt, aber man hat mir das mal anvertraut, im Gespür, dass es wahrscheinlich mich interessieren könnte. Und es hat mich auch interessiert. Also, wenn ich es ganz allgemein sage, probiere, aus der Berichterstattung, die der Journalist als Beruf hat und der Betroffenheit, die man auslöst, nicht mit jedem Artikel, nicht mit jeder Sendung, aber mit der Reihe von Sendungen, das in Solidarität umzuwandeln. Solidarisch sein heisst ja eigentlich Anteil nehmen, wenn man das auf Deutsch übersetzen will. Wie nehme ich Anteil mit meiner Betroffenheit, die ich habe? Und im Wort Anteil ist auch das Wort Teilen drin. Das würde heissen, ich habe zum Beispiel mit Geld oder mit anderen Sachen das so teilen und damit Anteil nehmen.
Du hast doch Zeit genommen, da zu uns auf Bern zu kommen. Jetzt haben wir schon gehört, was euch dazu bewogen hat, da an der Weltfriedenswoche mitzumachen. Und zwar, wo ihr selber eben euch das Thema sehr interessiert, auch schon eure Jugend, und dann seid ihr so zur Glückskette gekommen. Aber nicht nur im Frieden kennt ihr euch aus, sie sind nämlich auch noch ein Reiseleiter, Fotograf und Buchautor, stimmt das?
Ja, das sind Hobby eigentlich, ja. Das ist schon mehr Sachen, die ich jetzt mache, seit ich pensioniert bin. Ich bin also ein bisschen schleichend pensioniert, habe ich mich pensioniert, ich habe nicht alles auf einen Schlag gemacht. Und habe angefangen, Bücher zu schreiben, was ich vorher einfach nicht die Zeit hatte. Gelustet hat es mir schon gegeben, etwas mal ein vertiefter zu machen. Dann habe ich seit Jahren fotografiere, und zwar eine spezielle Art. Ich fotografiere einfach, ich tue ein bisschen gerätschend herstehen und fotografiere einfach zwischen den Füssen und tue den Boden fotografiere. Und dann habe ich entdeckt, dass der Boden unglaublich vielseitig kann sein. Jeder Quadratmeter Boden hat eigentlich mehr oder weniger seine Geschichte. Und von dort her habe ich gemerkt, dass die Natur und die Umstände und auch die Zivilisation fast die schönsten Bilder macht. Ich bin selber nicht begabt zum Malen und zum Zeichnen, aber ich schaue den Boden ganz genau an und sehe plötzlich die Sachen drinnen, wo andere plötzlich sagen, hey, hallo, das habe ich noch gar nie so gesehen. Aber, also nur ein Beispiel. Im Berengraben hat es beim Klösterli-Sturz, wo unten raufkommt, oben nachher hat es einen Fußgängerstreifen. Und dort müssen die meisten Autos, weil es nachher einen Kreis hat, anhalten und wieder wegfahren. Und der ist völlig verripset, der Fußgängerstreifen. Und der hat wunderbare Teer- und gelbe Flecken so durcheinander. Und ich habe dort eine Aufnahme gemacht. Und wir haben die Leute, ich habe eine Ausstellung gemacht mit Bodenbildern in einem Altstadtkeller in Bern. Und alle haben gesagt, leck, wo hast du das Gemälde aufgenommen? Was ist das? Habe ich gesagt, da unten, 300 Meter weiter unten im Berengraben. Jeder von euch läuft dort drüber, aber es schaut es keine Richtung an. Also von dort her ist das vielleicht mehr so ein bisschen Spass.
Darf ich trotzdem noch fragen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Alphaböden zu fotografieren? Habt ihr das irgendwo beobachtet, eben so, wie speziell dass das wirken kann?
Nein, ich habe mich geärgert, eigentlich, dass das dazu gekommen ist. Ich war in Island auf einer Reise gewesen. Und so in einem kleinen Bösschen. Und immer, wenn das angehalten hat, sind die Leute rausgestürzt und wollten fotografieren. Vor einem Geysir zum Beispiel. Oder vor einem grossen Wasserfall. Da ist immer einer zuerst rausgesäckelt, du bist gerade vor der Tür stehen geblieben für das Fotografieren. Dann sind die anderen an dem vorbei und sind dem vorher gestanden. Und jeder ist wieder jedem vorher gestanden, sodass jeder immer wieder ein Füdeln auf seinem Bild hatte vom Vorderen. Und irgendwann mal ist mir das zu blöd geworden. Und dann bin ich neben dem Bösschen geblieben und habe gesagt, geh doch das selber fotografieren. Ich kaufe mir lieber eine Postkarte, schöner kann es gar nicht aufnehmen an der Geysir. Und dann schaue ich so am Boden, neben dem Bösschen. Es hatte so ein schwarzes Vulkankies am Boden gehabt. Und dort drinnen, wie halb Edelsteinchen, hellblaue, heigelbe, roséfarbige Steinchen. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, hallo, das ist ja viel spannender, was da unter meinen Füßen ist, als der vorher Sehenswürdigkeit, die schon hunderttausende von Mal ist abgelichtet worden. Und dann habe ich dort so fotografiert. Zwischen den Beinen, und dann kommen die da zurück und sagen, hey, hallo, was siehst du am Boden? Und dann sage ich, ja, ich tue da den Boden fotografieren. Ja, aber ist ein Tier da? Und dann sage ich, nein, ist kein Tier dort. Ja, aber was nimmst du auf? Dann sage ich, ja, die Fotos, also, da, was ich zwischen den Beinen habe, die Fotos, schau es doch mal an. Und dann habe ich gemerkt, dass das offenbar eine Provokation ist, wenn du herstehst und zwischen die Füsse fotografierst. Es gibt ja Leute, die manchmal zum Gag herstehen und raufschauen auf ein Dach und alle schauen rauf und wollen wissen, was dort los ist. Und wenn nichts los ist, war es ein das Gleiche gegenüber. Und dann ist es irgendwo ein Spiel geworden, aber ich habe plötzlich, gerade in Island, gemerkt, wie unglaublich toll die Böden sind, wo Mineralien aus dem Boden saften, wo es gelbe und orange und blaue Schlierke gibt, wo im Sand sind, wo zwischen den Steinen sind und so. Und mittlerweile habe ich auch etwa 1200, 1500 Bodenfotos gemacht.
Kommen wir zurück zum Thema Frieden und somit zu einem weiteren Hobby von euch. Ihr seid nämlich auch noch Buchautor. Ihr habt auch schon Bücher geschrieben, die man öffentlich kaufen kann. Eins von Shangnau nach Kabul. Und da geht es eigentlich auch um Frieden und Gerechtigkeit. Könnt ihr uns mal über das Buch erzählen und was der genaue Bezug zum Frieden ist?
Also es ist eigentlich Geschichte von einer Berner Entwicklungshelferin. Die heisst Elisabeth Neuschwander, wohnt Bettle, also da im Westen von Bern im Hochhaus, ist mittlerweile eine 85-jährige Frau. Die hat für Hilfswerk gearbeitet und hat nebenbei angefangen, selber zu helfen. Und wo sie in Pakistan und Afghanistan ist tätig war, also eigentlich Belutschistan, das ist so ein Grenzgebiet zwischen Afghanistan im Norden und Pakistan ein bisschen südlicher. Das ist dort, wo sich alle Taliban und alle Terroristen verstecken dort in den Höhlen und so weiter. Also ein sehr unruhiges Gelände, Gebiet. Hat die gemerkt, wie die Frauen, vor allem Frauen, unglaublich unterdrückt werden von ihren Männern in diesen Ländern. Man könnte fast sagen, dort werden die Frauen unter Hausarrest mehr oder weniger gehalten. Und dann hat sie als Frau gesagt, ich will diesen Frauen helfen, sich zu emanzipieren. Ich will ihnen zumindest lernen, lesen, schreiben und rechnen. Hat Kurse angeboten, ist mit diesen Frauen reden, von Haus zu Haus. Kommen die an solche Kurse? Ich habe gesagt, oh, super, ich komme gerne. Und dann hat sie den Kurs angefangen, einst am Morgen. Kein Mensch ist gekommen. Nobody. Dann hat sie gesagt, also, das kann ja nicht sein. Jetzt haben wir etwa 20 Frauen gesagt, sie kämen, ja, keine kommt. Das stimmt doch etwas nicht. Und dann ist sie denen wieder hinten nachher und gesagt, wieso bist du nicht gekommen gestern? Dann hat sie gesagt, ja, ich wäre Schamper gerne gekommen, mein Mann hat mich nicht zum Haus ausgelassen. Eine hat gesagt, mein Mann hat mir gesagt, wenn du dort hergehst, schneide ich dir Gurgel durch. Und los, das kannst du vergessen, das geht nicht. Die Männer wollen nicht, dass sie gescheiter werden als sie. Und auf das aber hat die Elisabeth Neuschwander nicht etwa das gemacht, was wir vielleicht gemacht hätten. Wir hätten gesagt, komm, weißt du was, dann lassen wir es lassen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. In Gottes Namen. Dann gehe ich lieber an einen anderen Ort, wo das funktioniert. Aber da sie ein Emmentaler ist, ist eben Changno aufgewachsen, im Changno aufgewachsen. Darum heisst das Buch von Changno nach Kabul. Und die Emmentaler, die haben erstens harte Gring und zweitens eine gesunde Portion pure Schleu. Und da hat sie gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Nicht die sind schuld, die Frauen. Ich habe es auch falsch gemacht. Und jetzt ist er ein Zinkos, die ich Damenschneider erklärt hat, gesagt, ich mache es anders. Jetzt, ich tue einen Schneider, also Schneiderkurs, Nähkurs anbieten. Mit Nähmaschinen. Und wenn sie den Kurs bestehen, können sie die Nähmaschinen behalten. Und so ist sie wieder hausieren zu diesen Frauen und gesagt, hey, mach etwas ganz anderes. Und dann haben die nachher gesagt, ja, das ist, muss jetzt mal meinen Mann fragen, vielleicht kommt. Und die Männer haben gesagt, ja, das ist etwas anderes, das ist jetzt super. Dann kannst du her, lernst etwas Gescheites und dann kannst du die Nähmaschine, wenn die wirklich, das stimmt, dass du eine Nähmaschine geschenkt bekommst, kannst du daheim nachher arbeiten und Geld verdienen. Dann sind die Frauen gekommen, in hellen Scharen. Und dort hat sie gesagt, hört, wir lernen natürlich schon Nähen und Schneiden und alles, aber wir lernen auch rechnen, lesen und schreiben. Nur dürfte das niemandem sagen daheim. Und damit hat sie quasi das austrickst und ist heute eine von denen, die 9'000 Nähmaschinen verteilt hat. Und ganze Regionen haben heute Nähatelier und funktionieren. Und das ist letztlich, da komme ich jetzt auf unser Thema zurück, das ist natürlich jetzt genau so eine Beschäftigung, eine Verselbstständigung, macht die Frauen sehr viel selbstständiger und mündiger. Und das hat mit Frieden zu tun natürlich, weil das Gefälle auch innerhalb der Familie ganz anders geworden ist. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass man mit 9'000 Nähmaschinen ein Stückchen die Welt verändern kann. Das ist vielleicht auch ein Schritt Richtung Frieden.
Ja, und vor allem ist es sehr raffiniert, dass das eine wahre Geschichte ist. Jetzt frage ich noch kurz, wie seid ihr zu dieser gekommen, also zu dieser Frau? Wie habt ihr das Ganze mitbekommen? Wie seid ihr vor allem auf die Idee gekommen, daraus ein Buch zu schreiben?
Also, das ist ein Buchverlag hat mich angefragt, ob ich die kenne. Und ich habe gesagt, nein, noch nie gehört von der. Ja, die sind jetzt in Bern und die haben ja vielfach mit so Hilfsaktionen zu tun gehabt. Ob mir das würde gelusten, mit deren ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich muss die mal zuerst kennenlernen. Bei mir reden. Und da ist etwas sehr Spannendes passiert. Wir haben vorhin davon geredet, dass die Hilfswerke und bei Glückskötti Geld wollen, etwa 13, 14 Kriterien müssen erfüllen, Bedingungen. Und als ich mit dieser Greta habe ich gemerkt, die erfüllt nicht ein Kriterium, aber gar keins. Die hat von Glückskötti nie einen roten Rappen bekommen. Das Hilfswerk, das sie hat, hat nicht einmal einen Namen. Dort fängt es schon an. Also ein Hilfswerk, das keinen Namen hat, das habe ich noch gar nie begegnet bis jetzt. Und nachher hat mich das angefangen reizen. Das war wie ein Anti-Hilfswerk. Wie macht ihr das, so viel Erfolg zu haben und gar nichts so zu machen wie die anderen? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich mit dieser Frau ja nachher 14, 15 Stunden lang Gespräche aufgenommen habe, alles zusammen. Und ich habe das Buch nachher alles anhand von diesen Gesprächen, die wir geführt haben, geschrieben.
Dann danke euch vielmals, seit ihr da zu uns im Interview.
Ja, es war mir ein Vergnügen, ein bisschen mit dir zusammen, Dominik, ein bisschen nachzudenken, wie wir eine friedlichere Welt machen könnten. Ich glaube, das Patentrezept gibt es auch nicht. Aber ich glaube, ich muss sich gegen wieder Fragen stellen dazu. Die Auseinandersetzung war mir etwas immer sehr, sehr Wichtiges. Wenn man nicht über den Frieden nachdenkt und nicht über den Frieden redet, wie das hier macht, dann ist er vielleicht noch weiter weg, als er eigentlich sein könnte.
Und jetzt zum Schluss hören wir noch die bekannte Glückskette-Melodie. Vielleicht noch kurz, wie ist die entstanden, die Glückskette-Melodie?
Ich würde vorschlagen, wir hören sie schnell, weil viele kennen sie natürlich. Ich muss vielleicht in kürzester Form, ich sage vielleicht nachher etwas schnell dazu.
Okay.
Melodie, wo ja so ein eine Mischung ist zwischen traurig und fröhlich. Irgendwo hat man manchmal das Gefühl, man sei irgendwo in Griechenland in der Ferien und dann kommt plötzlich wieder das Cello rein, wo so ganz tiefe, ein bisschen, fast traurige Töne spielt. Das ist eigentlich an den Sammeltagen von Glückskette die Situation, dass dort man auf der einen Seite für etwas in der Regel traurig, so tragisches Geld sammelt, aber dass die Solidarität der Leute so gross ist, dass es zum Teil ganz, ganz lustige Geschichten gibt. Also es ist immer ein bisschen zwischen Lachen und Rennen innen ist die Melodie auch. Und zwar haben wir die entdeckt, eine Kollegin von mir, Erika Hösch vom Radio, hat die entdeckt. Es ist eine Filmmelodie aus einem Film aus den 70er, 80er Jahren, also das ist schon relativ alt. Und der Film heisst peinlicherweise «On a volé la cuisse de Jupiter». Also man hat den Oberschenkel vom Jupiter gestohlen. Und das ist eine Krimi-Geschichte, wo in Griechenland übrigens spielt. Darum hat es so ein bisschen den griechischen Balalaika-artigen Klang, dass dort eine Gaunerbande, eine Statue, klaut, aber der fehlt eben ein Teile, wo eben da beim Oberschenkel ist. Und dann geht die ganze Jagd los, wo finden wir den Teil, der von dieser Statue noch fehlt, und sonst kann man sie nicht in Münze verwandeln, sie nicht verkaufen und so. Und ganz, ganz letzt kommt dann eigentlich aus, dass es eigentlich gar nicht um den Oberschenkel geht. Der kommt dann führen, aber es fehlt dann noch ein Sangerteil, der zwischen den Oberschenkeln ist. Und das ist dann schlussendlich die Jagd nach dem männlichen Glied, wo dann zuletzt noch dem Film einen Zwick gibt, der noch ganz interessant ist. Und eigentlich unglaublich, dass die Melodie, die so eine Gaunerkomödie ist, mit leicht frivolem Unterton, dass die schlussendlich gebraucht wird, für die Schweiz Millionen an Solidarität zusammenzutragen.
Also euch nochmal ein grosses Merci, seid ihr da gewesen. Wollt ihr noch etwas sagen zum Thema Frieden raus?
Nein, ich glaube, wir dürfen den Frieden einfach nicht zu weit aussen suchen. Er fährt, glaube ich, bei uns an, mit dem, was ich Respekt Toleranz habe genannt. Er fährt vielleicht, ich komme noch einmal darauf zurück, fährt vielleicht damit an, wie wir schon noch mit unserem Küder in der Öffentlichkeit umgehen. Also, dass man einfach an andere lernt denken. Ich glaube, das ist irgendwo, nicht, es gibt nur mehr und mehr und noch einmal nur mehr, sondern wir sind eine Gemeinschaft miteinander und wir haben auch die Aufgabe, das ist jetzt ohne irgendwelchen religiösen Unterton, aber das, wo man Nächstenliebe nennt, schlussendlich, glaube ich, das ist schon ein gültiger Wert irgendwie. Weil Frieden haben miteinander, heisst einander ernst nehmen, heisst einfach von dort schauen, dass es nicht nur um mich geht als Egoist.